Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Auch heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Ich glaube, dem vielleicht etwas mehr als ein oder anderen wird er sicherlich bekannt sein, denn er mag es schon auch zu konfrontieren, und zwar ganz klar mit Fakten, mit Dingen, die er tut, mit ja allem so rund um das Jagdhundeleben aktuell. Und ich bin ganz dankbar, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit mir etwas zu besprechen, was vielleicht gar nicht so sehr noch mit der aktuellen Situation ausschließlich zusammenhängt, denn seine Herkunft, wo er so in die Jagdhundewelt hineingeraten ist, das ist auch sehr, sehr spannend, denn von dort nimmt er ganz viel mit aus dem Sporthundewesen. Und ja, Dennis Panthen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Christina, danke für die Einladung. Und wir haben es ja schon mit ein paar Anläufen versucht und jetzt hat es endlich mal geklappt. Und ich freue mich, bei dir im Podcast zu sein, weil ich auch deinen Podcast höre.
Fantastisch, das wusste ich noch gar nicht, aber freut mich umso mehr und dass du dann auch gerne ein Teil davon sein magst. Und wir haben ja vorher überlegt, okay, worüber wollen wir jetzt in dieser Folge sprechen? Ich glaube, da fallen uns beiden ganz, ganz viele Themen ein. Aber wir haben uns erstmal auf die Richtung geeinigt, dass wir einmal überlegen, was du eigentlich so früher gemacht hast und was dir das heutzutage in dem Segment Jagdhunde, ja, also vielleicht auch so ein bisschen was hat dir das für Blickwinkel eröffnet? Worauf legst du besonderen Wert? Denn du kommst ja eigentlich erstmal aus einer anderen Ecke des Hundelebens. Magst du uns da vielleicht auch für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, mal ein bisschen was drüber erzählen, wie so da die Welt vorher aussah?
Ja, kann ich gerne machen. Ich kann ja nochmal vielleicht was zu meiner Person sagen. Die Leute, die mich nicht kennen, also Dennis Panthen, hast ja schon gesagt, mittlerweile 45, ist ja auch nicht mehr ganz so jung. Gehören ja bald schon zu den alten Hasen, in Anführungsstrichen. Ja, ich habe tatsächlich 2006 angefangen bei den Dobermännern und ja, habe so eine klassische Hundesportlaufbahn im Grunde hinter mir, die ganz gut gezündet ist von Anfang an. Ich habe mit ganz wenig Ahnung gestartet und habe scheinbar aber viel richtig gemacht. Das hat sich relativ schnell entwickelt. Ich habe 2006 angefangen. Und war 2000, ich glaube, 2009, war ich auf jeden Fall das erste Mal auf der deutschen Meisterschaft. Ich glaube, ich war schon auf der Landesausscheidung Dritter von 18 oder 20 Startern. Also ich habe relativ schnell viel richtig gemacht, wusste aber nicht, was ich getan habe. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung und habe sehr, sehr viel intuitiv gearbeitet, habe irgendwie mir mein Zeug so zusammengebaut und jeder hat gesagt, was ist das für ein Quatsch? Und irgendwann, je erfolgreicher das wurde, haben die Leute gesagt, ey, irgendwie vielleicht gucken wir doch mal, hören wir doch mal zu, was macht der da, der Junge mit seinen Blumenkästen, der da immer durch die Gegend läuft. Ja, das sind alles so Aussagen, mit denen ich konfrontiert war. Und 2009 hatte ich, glaube ich, schon eine bärenstarke Unterordnung. Das war immer so meine Hauptdisziplin. Also der Schutzhundesport unterteilt sich ja sehr klassisch in Fährte, Unterordnung und den Schutzdienstteil und alle diese Punkte aus diesen total unterschiedlichen Disziplinen, die auch unterschiedlich anspruchsvoll sind, werden addiert und daraus wird dann ein Gesamtsieger gekürt. Und man muss auch sagen, du brauchst halt bei der Fährtenarbeit, es ist ja nicht irgendein, es wird ja die Bodenverwundung getreten und da werden Gegenstände drauf ausgelegt und die müssen dann gefunden werden und vom Hund durch Platzablage angezeigt werden. Und wir haben ja hier das Problem, dass die Hunde, ja, welcher Hund ist an einer Bodenverwundung interessiert? Wenn du jetzt einen Dobermann siehst, der ja jetzt nicht anlagentechnisch dafür bekannt ist, dass er auf Bodenverwundung steht, sondern es interessiert ihn umgangssprachlich wirklich einen Scheiß. Und diesen Hunden das beizubringen, dass sie wirklich jeden Tritt intensiv ausarbeiten, also von Hacke bis Fußspitze und das auch im rechten Winkel genauso, ohne überhaupt jemals den Kopf zu heben, nicht einen Meter nach hinten zu gehen, nicht einen Meter von der getretenen Spur wegzugehen. Und das in unterschiedlichsten Böden auf ganz Deutschland ja dann gesehen zu veranstalten, ist eine, der Hund braucht eine super Konzentrationsfähigkeit, er braucht, ja, da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die das ultra heftig trainingsintensiv machen. Also ich habe damals zu diesen Zeiten wirklich dreimal am Tag trainiert. Das ist absolut, das war überlevelt, aber das ging gar nicht anders. Ja, und in der Unterordnung wissen wir ja selber, wir brauchen, oder haben wir immer früher gesagt, brennende Unterordnungen, also ganz ausdrucksstarke Hunde, die körperlich ultra präsent waren, aber in der Übungsausführung absolut perfekt. Und das Spannende ist ja, dass die Hunde in diesem System das einfach auswendig können. Es muss aber nicht nach der Reihenfolge, also du hast ja auch eine Schrittreihenfolge, jeder Fußschritt ist dort gezählt. Du zählst ja im Kopf, während du läufst, die ganze Zeit mit. So, und dass der Hund natürlich weiß, auf dem 13. bis 15. Schritt kommt Sitz, Steh, Platz. Aber er muss es trotzdem nicht im Automatismus tun, sondern er muss es erst blitzschnell auf dein Kommando ausführen. Und die Hunde auf dem Level zu halten, du führst ja das wirklich das ganze Jahr, muss sich ja immer wieder qualifizieren, auch für die Landesausscheidungen, für die Landes dann zur Deutschen, auf der Deutschen zur Weltmeisterschaft sich zu qualifizieren, ist ja ein riesen Trainingsaufwand. Ja, und wie gesagt, dann kommt noch der Schutzdienstteil dazu, wo ein Hund sehr dominant, sehr präsent zum Helfer hin arbeiten muss, aber sehr sauber in seinen Gehorsamsleistungen bleibt, obwohl er ja im Grunde nur, ich lass mich auswendig mal sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt, aber 6 Beißeinsätze hat. Der Rest sind Gehorsamsteile. Und die Kombination daraus auf den Punkt abrufen zu können an Tag X entscheidet, ob du Gewinner bist oder nicht. Und 2010 ist es mir gelungen. Da konnte ich die deutsche Meisterschaft gewinnen. Ja, und so war eigentlich der Werdegang.
Ja, mal so eben flott, mal so mal ganz, also du bist so ein Extremer, ne? Also wenn du was gepackt hast, dann gehst du auch mit vollem allem, was du hast, damit durch und so dreimal am Tag trainieren, um dann.
Ich habe ja fast nicht mehr gearbeitet.
Um das alles so zu machen, das muss dann erstmal auch eine gewisse Disziplin an den Tag gelegt werden, um da auch entsprechend dann das Ganze so zu vollziehen. Und du hast es gerade schon so schön sehr, sehr bildlich gesprochen auch erklärt, auf was dort ja auch großer Wert gelegt worden ist. Im Prinzip, wenn wir uns das vorstellen, also wenn wir jetzt Zuhörer haben, die im jagdlichen Bereich sind oder, da wissen wir alle, dass wenn ich eine Schleppe ziehe, der Hund da ganz anders drauf unterwegs sein darf, als wenn ich eben oder auch noch Schweißarbeit ist ja auch nochmal was anderes als das, was im IGP-Sport oder in der IG oder im Schutzhundedienst-Sport, wie auch immer wir es jetzt bezeichnen wollen, da ja in der Fährte unterwegs sind. Und da ist es natürlich eine gewisse Fertigkeit, glaube ich, dann entsprechend egal in welcher Disziplin von jedem Hundeführer, eben zu schauen, dass es gerade so um diese Präzision auch geht, die in allen Sparten und in allen drei Kategorien dann auf ihre Art und Weise ja auch gefragt ist. Und gerade diese Präzision ist etwas, was du, wenn ich das so beobachte, auch sehr gerne mitnimmst, jetzt in die Arbeit, die du jetzt insbesondere ausführst, nämlich Menschen mit Jagdhunden oder auch ja, Familienhunden, vielleicht so das, was ihr da im Programm habt, dann auch natürlich entsprechend für diese nutzbar zu machen. Aber gerade diese Präzision, habe ich immer so den Eindruck, ist das, was du dir auch sehr mitgenommen hast und wo es dann auch so den Weg in die Jagdhundewelt für dich irgendwo gegeben hat. Wie ist das Ganze für dich losgegangen, so vom Dobermann hin zu, hey, wir sind im Jagdhundebereich unterwegs und es ist ja doch schon eine ganze Schere dazwischen. Also ich meine, klar, Hunde ausbilden ist das eine, aber es sind ja doch zwei unterschiedliche Sparten. Wie kommt
Komplett.
Man einmal da rein?
Komplett. Und das geht auch nicht ohne Nebenwirkungen. Also können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Nebenwirkungen auf.
Ja, schreib's dir mal auf, dass ich es nicht vergesse, weil das wollte ich in deiner Anmoderation schon mal sagen. Es gibt Dinge, die einfach krasse Nebenwirkungen haben. Und es ist ja ein fortlaufender Entwicklungsprozess. Also nochmal zurück zum Sport, sagt man, das ist Training auf Millimeterpapier. Während die Jagd eher, ich sag's mal ganz vorsichtig, es geht ums große Ganze. Also ich habe ja, also das war, als ich aus dieser Welt in diese Welt gegangen bin, es war so krass. Ich habe am Anfang, ich hatte ja ein Leistungsniveau, von der Sauberkeit im Training, von der Disziplin, von der Ich habe ja gedacht, das gibt's doch nicht, dass die mit diesem Scheiß Prüfung bestehen. Also das war mir völlig unklar, weil du darfst nicht vergessen, bei uns ist Apportieren eine 40-Punkte-Übung, die ultra diszipliniert abläuft, mit Sprung, mit Hindernis. Und die Top-Leute, das muss man ganz klar sagen, die Top-Leute schaffen es einfach, dass beim Apportieren der Rückweg eine ganze Ecke schneller ist als der Hinweg. Also du kannst Profis ganz grob unterteilen. Wenn du jetzt jemanden siehst, wo der Hund so schnell hinrast, seinen Gegenstand nimmt und so mäßig zurückkommt, dann weißt du, okay, das ist jemand im unteren Level. Wenn jemand hin und zurück gleich schnell läuft, dann ist er schon im sehr guten Level. Und wenn die Hunde hinlaufen und eine ganze Ecke schneller zurück, dann erkennst du den Profi. So, und das sind eben Themen. Und diese Disziplin, die wir dort hatten, die wirklich ganz hochgedreht war, auch zum Teil. Als ich in die Jagdhundeausbildung kam, habe ich gedacht, das ist ja hier alles Kraut und Rüben. Das darf mir jetzt keiner übel nehmen, aber das ist eine undisziplinierte Mischung. Da rühren Leute rum, die gehen mit Sachen zur Prüfung. Da hätten wir im ganzen Leben nicht einen Hund aus dem Auto geholt früher. Also bei uns war ja immer das Motto, lieber ein Jahr zu spät in der Prüfung als einen Tag zu früh im Wettkampf. Die Hunde wurden ja da auch erst rausgeholt mit 3, so in dem etwa. Ja, du konntest mit 16, 15 Monaten die Begleithundeprüfung machen, die ja beim VDH ja Standard ist für alle anderen auch, ob Obedience oder Agility oder was auch immer. Und da waren die Hunde ja auch deutlich älter, deutlich stabiler. Was ich auch richtig finde, wenn ich ehrlich bin, sind ganz viele Jagdhunde zu früh auf einem Niveau. Ich bin ja bei den Vorstehhunden zu Hause. Und wenn wir da über die Meisterprüfung reden, ja, dann ist es einfach zu früh für einige Hunde. Das ist zu komplex, wenn du es gut machen möchtest. Also wenn du den Anspruch hast, dieser Disziplin, des sauberen Arbeitens und diesen Run in einem Jahr machst, wie wir es jetzt auch mit einem der letzten Hunde hier gemacht haben, würde ich nie mehr wiederholen. Nie mehr. Weil ich merke, dass der Hund ein Leben lang dafür bezahlt. Das ist einmal Fakt. Der ist irgendwo, das ist wie wenn du dich einmal sehr, sehr, sehr krass überanstrengst, dann macht das was mit dir und dann kannst du Teile davon auch nicht mehr reparieren.
Ja, es ist ja auch so aus rein gesundheitlicher Sicht und physiotherapeutischer Sicht, ne, wenn man sich das Ganze manchmal so ganz banal mal anschaut, wann ein Hund unter Umständen erst auch einfach ganz banal körperlich ausgereift ist.
Ja, natürlich.
Gerade die großen Fabrikate und dann sollen sie mit 2 Jahren dann schon oder mal, teilweise ja noch früher.
Ja, mit einjährig, guck dir doch die Jugendsuchen an und guck dir mal an, was da physisch von dem Hund gefordert wird. Wenn du das mal richtig auseinander nimmst und dir mal ganz detailliert Gedanken dazu machst, dann ist das alles ziemlich verrückt, weil wenn du jetzt siehst, wir hatten Jugendsuchen, da bist du hingekommen im April, plötzlich der erste Tag mal 20 Grad, da hat es richtig gescheppert. So, und dann hast du Hunde dabei, die erstmal auf diese Umstellung klarkommen müssen. Und dann machen die vielleicht ein, zwei Hasenspuren und verballern sich da derart drauf, sind Kilometer unterwegs, kommen dann wieder und dann haben sie eben keine Zehnersuchen mehr. So, weil die Suchen, die sie eigentlich haben, sie körperlich nicht mehr abrufen können. So, und dann sieht jemand das und sagt, ja, das ist aber keine Suche hier mehr im sehr gut, sondern da reden wir über XY und der Hund kann es eigentlich. Aber er ist physisch nicht mehr in der Lage, das abzurufen. Und das ist die Komplexität, in der man denken lernen muss, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen will. Wenn du jetzt nur irgendwie eine Prüfung in Hintertutzingen bestehen willst, ne, wo man so irgendwie sich da so durch galoppiert, dann ist es aber nicht mein Leistungsanspruch. Ich habe da einen anderen Leistungsanspruch, und der ist bei mir immer sehr hoch, weil ich den an mich habe. So, nur an mich. Es geht nur um mich und gegen mich selbst. Ich bilde nie aus und vergleiche den Hund jetzt mit dem Hund von irgendjemandem anders. So, das ist mir auch völlig egal. Wenn du jetzt einen Hund hast, der viel besser ist in allen Sparten als meiner, dann ist das nicht meine Sorge, sondern ich gucke nur, was habe ich da für ein Exemplar und wie viel Leistung kann der überhaupt abrufen und schaffe ich es, diesen Hund dorthin zu bekommen, ohne ihn zu zerstören. So, das sind so diese Regularien, wo man hingucken muss. Vielleicht hast du einen Hund, der viel, viel mehr Talent hat. Vielleicht hast du jetzt einen Hund, der hat überhaupt kein Talent, aber du hast viel bessere Trainingsbedingungen als ich. So, auch wenn man sagt, ja, ist ja eine Anlagenprüfung, wir reden jetzt mal von Jugendsuche. Du hast jetzt ein Top-Hasenrevier, hast aber einen mäßig veranlagten Hund. So, und ich habe jetzt einen top-veranlagten Hund und habe überhaupt keine Bedingungen. Das heißt, am Tag der Prüfung kann mein Hund sich auf seine Anlagen verlassen, während du einen top vorbereiteten Hund zeigst. So, wer wird denn den besseren präsentieren von uns? Du natürlich, im Zweifel. Und das sind alles so Themen, da ist mir alles zu viel nicht richtig drüber nachgedacht worden, glaube ich. Weil das erscheint immer so, ja, so und so und so. Weil wenn man das mal richtig ernst nimmt und sich mit der Leistung auseinandersetzt, die ja dann auch unter Umständen eben vererbt werden soll, das sind ja Auslesen, für die Zucht, so argumentiert man ja auch immer, das ist im Sport übrigens komplett anders. Du kannst im Sport einen Einhoder führen, der hässlich ist wie ein Mülleimer, und kannst mit dem Weltmeister werden. Ja, ist kein Spaß. Also das ist völlig uninteressant. Während du in der Jagd zwei unterschiedliche Augenfarben hast, und dann ist der Hund theoretisch ja schon bald auf dem Papier wertlos. So,
Ja.
das sind ja völlig unterschiedliche Ansätze, aber sie sind beide spannend auf ihre Art und Weise.
Okay. Also wir merken schon, okay, es kann immer ganz flott ausschweifend werden, wenn man sich nur in die eine Richtung mal denkt. Und ja, ich glaube, man darf durchaus mal darüber nachdenken, dass ob das jetzt das Jagdhundewesen ist oder so, manchmal ja auch Dinge ganz gut tun, wenn man mal darüber nachdenkt, ob nicht die eine oder andere Veränderung ganz gut wäre. Egal, ob es jetzt die Ausbildung oder die Prüfung auch manchmal einfach ist, auch wenn das jetzt vielleicht sehr weit hergeholt ist für den einen oder anderen, wenn wir uns aber überlegen, von wann diese Prüfungsrichtlinien stammen. Da ist ja, das ist ja immer sehr träge, bis sich das mal so verändert oder bis da mal Veränderungen reinkommen. Gibt es
Ich finde
ja
das
auch.
gar nicht so schlimm. Also ich guck mal, das kritisiere ich gar nicht so sehr. Also die Prüfungen sind, wie sie sind. Das ist für mich Politik. Der ordne ich mich unter. Also wenn ich mich auf dieses System einlasse, dann weiß ich ja genau, zu welchen Regeln da gespielt wird. Und dann ist es auch für mich völlig fein. Also da bin ich völlig okay mit. Das ist alles cool. Da mache ich auch gerne mit. Nur abseits davon könnte man ja anders mal denken. So, ich habe ja immer noch die Vision, mal zu sagen, lass uns doch mal einen deutschlandweiten Jagdhunde-Cup machen. So, wir gehen ein bisschen wie beim Sport und wir gehen ins Stadion und bauen da einen großen Parcours auf, der vielleicht 10 bis 12 Übungen inne hat, die unterschiedlichster Prägung sind. Also ganz, ganz verschieden, die du nicht vorbereiten kannst, weil sie dir vorher nicht bekannt sind. Sondern du kommst mit deinem Hund daher und siehst 12, wie im Zirkeltraining, Aufgaben unterschiedlichster Couleur und eine Jury, die aus 4 Personen besteht, aus unterschiedlichen Segmenten, wo Leute auch bei sind, die nicht nur eben jetzt einen jagdlichen Background haben, sondern wo auch andere Koryphäen aus anderen Bereichen dabei sind. Und die ergeben nachher ein Gesamturteil. Und dann holt man sich einen Sponsor dazu, vielleicht irgendwo, und sagt, pass mal auf, Deutschlands bester Jagdhund in Kategorie A, so, ne? Du kannst ja jetzt nicht einen Tackle gegen den Red Reaver antreten lassen, sondern du musst Kategorien bilden. Und wenn du diese Kategorien hast, dann könnte man sagen, so, du gewinnst hier ein Preisgeld von 10.000 Euro, wenn die Jury entscheidet aus allen Teilnehmern, dass du da mitmachen kannst. Und sowas finde ich super spannend. Ich finde die Prüfung alles okay, wir sind die Verbände und das ist alles cool, alles in Ordnung. Aber ich finde nochmal daneben diesen Schritt mal zu denken und zu sagen, lass doch mal sowas machen. Parallel dazu, einfach als Spielplatz, wo du anfängst, dein Training auch zu intensivieren, weil sonst der einmal ausgebildete Jagdhund soll ja nur jagen, das ist ja kein Trainingsobjekt, kein Zirkushund, ne? Wir hören es ja immer wieder, die gleichen Floskeln, aber wir wissen auch, wenn du nicht top in Shape bist, wenn du nicht ultra im Training bist, dann ist auch dein Jagderfolg, zumindest im Bereich des Vorstehhundes, eher mäßig, mäßig bis mangelhaft.
Das ist ja so ein Produkt oder Problem, was jetzt so tatsächlich die Retriever-Welt weniger kennt, muss ich ja jetzt ganz ehrlich sagen. Wir sind ja
Zum
eher so
Glück.
ein bisschen auch trainingsbegeistert. Also für viele ist ja auch eher das Training das, worauf sie Bock haben und was ihnen Spaß macht. Und das eigentlich so ziemlich, außer die Witterungsbedingungen lassen es vielleicht mal nicht so ganz zu, wirklich das ganze Jahr durch. Aber was du gerade ansprichst, dass es eben. Um Gottes Willen, wir wollen ja auch niemanden hier alle über einen Kamm scheren. Gibt es sicherlich auch Personen, die das mit ihrem Hund auch versuchen, in einer anderen Art und Weise oder ähnlich eben auch zu tun, dass sie natürlich das Ganze ja überschauen. Hey, wir gucken, wie kann ich den Hund fit halten? Wie kann ich auch ein bisschen was fürs Brain tun? Wie kann
Aber
der
gib
Hund
den Leuten doch einen
entsprechend sich?
Anreiz. Christina, gib denen doch einfach einen Anreiz. Und wenn du wüsstest, ey, ich kann einmal im Jahr auf einem tollen Event mit wahnsinnig vielen Zuschauern mich präsentieren, ich kann dort 10.000 Euro gewinnen, Sponsoren, Preisgeld, dann hast du doch ein Ziel und du weißt nicht, welche Übungen dich erwarten. Das heißt, du wirst das ganze Jahr sehr kreativ und vielseitig trainieren. Das ist doch ein Trainingsanreiz. Und
Auf jeden
selbst wenn du da
Fall.
Letzter wirst, ist doch völlig uninteressant, sondern es geht doch darum, dass du dich das Jahr hinüber auch zu den jagdlichen Dingen mit deinem Hund beschäftigst und dich damit auseinandersetzt. Finde ich ultra spannend. Und ich hoffe, dass für solche Themen mal Wege geebnet werden, wo das stattfinden kann.
Also ist
Ich
ja
sehe
nicht
schon,
die schlechteste
in
Idee, ne?
Christinas Kopf arbeitet es schon im Hintergrund. So,
In
welche
meinem
Sponsoren schreibe
Umfeld.
ich morgen an?
Genau. Wen kann man davon entsprechend irgendwie? Also die Idee ist auf jeden Fall cool, finde ich gut. Mein Gott, das lässt sich doch mit Sicherheit irgendwie umsetzen. Aber das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, den du dir aus der ja doch eher Sporthundewelt gerade auch mitgenommen hast in deine Arbeit mit deinen eigenen Hunden und auch in dem, was du gerne in Kunden wecken möchtest, die dann entsprechend vielleicht auch ein wenig dieses Feuer fangen, nämlich, dass es doch durchaus sinnvoll ist, ein bisschen mehr zu tun als das, was gerade so für eine Prüfung reicht. Was sind die Sachen, die dir besonders wichtig sind? Also was hast du dir, würdest du sagen, vor allem aus der Arbeit mit dem Dobermann mitgenommen, hinzu jetzt aktuell den Drahthaaren? Wie viele hast du eigentlich? Drei oder vier?
Vier.
Vier.
Vier. Einer ist ausgelagert. Also ich habe aktuell drei an meinem Wohnort. Ja, was wichtig ist, und ich glaube, was ja eine große Überschneidung ist, ist einfach die Impulskontrolle. Also die Kontrolle, Hunde in sehr hohen Erregungslagen noch perfekt kontrollieren zu können. Das ist ja beim Hund im Schutzdienst so, der beißt und der hat ja eine ultra hohe Erregungslage, eine ultra hohe Motivationslage. Und das ist natürlich auch Hunde an bewegtem Wild zu beherrschen, zu kontrollieren, mit ihnen dort zu kooperieren, ist einfach eins für mich der spannendsten Dinge. Das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Wo ich aber auch eben natürlich dann immer wieder, es geht ja für mich immer darum, Training zu entwickeln, Training neu zu denken, Training weiterzudenken. Und wenn ich mal gucke, wenn ich meine Systeme angucke, die ich auf meinen Plattformen auch verkaufe, ja als Lehrfilme zum Thema Apport, zum Thema Down-Abbruchsignal, wenn ich jetzt nur mal ins Down gucke, es ist tatsächlich von der Qualität des Films mein absolut schlechtester Film. Vom Inhalt her mein absolut bester Film. Dieses technische Denken hinzugehen und zum Beispiel erstmal Down- und Abbruchsignal zu trennen. So, ich muss natürlich, wenn ich einen Hund einen Down vermitteln möchte, dann ist es ja erstmal auf ein Signal, in dem Fall das Trillerpfeifen, nimmt der Hund eine körperliche Haltung ein. So, das ist ja erstmal eine Übung. Und aber einen sehr hochwertigen Reiz zu widerstehen, abzubrechen, umzulenken, ansprechbar zu bleiben, ist ja davon eine für mich getrennte Übung. So, und dann habe ich ja ein System entwickelt, über den Tisch, das zusammenzubauen, Flexpol und Tisch, die Konditionierung zwischen Rückpfiff, Downpfiff ganz schnell auf junge Hunde dort zu transportieren und aber das Abbruchsignal parallel zu trainieren und diese Bausteine dann im Nachfolgenden zusammenzusetzen. Und das hat so einen systemischen Erfolg, dass es auch Laien einfach das näher bringt, wie kriege ich einen Hund kontrollierbar? Und das sind ja meine Hauptthemen und das ist das, was so tatsächlich, wenn ich unsere Zahlen angucke, ja, ich will mal so ein bisschen sagen, die Republik erobert hat, ne? Da trainieren so, so, so viele Leute mit und wir kriegen ultra viel Feedback, was da möglich ist. Und es sind ja Menschen, die keinen Trainer neben sich stehen haben, sondern die autark alleine irgendwo im Busch sind und mit diesen Anleitungen, wenn sie gut damit umgehen, so du darfst natürlich nicht immer alles wie ein Kunstwerk interpretieren, sondern ich gebe diesen Leuten eine sehr disziplinierte Bedienungsanleitung und wer da Abkürzungen nimmt, darf sich nicht wundern, wenn er nicht so ein Ergebnis bekommt. Abkürzungen sind wunderbar im Leben, aber im Üben manchmal eben nicht. Du kannst manche Dinge nicht abkürzen. Das ist wie wenn wir beide jetzt morgen Gitarre spielen lernen wollen. Das kannst du nicht abkürzen. Das ist nicht möglich.
Nee, das eine oder andere an Zwischenschritten braucht es und Wiederholung und Übung. Und exakt so ist es natürlich auch, wenn der Hund etwas Neues lernen soll. Und du hast es gerade schon auch mit angesprochen. Du bist ja auch sehr, sehr stark im, ja, Online-Markt im Sinne dessen, dass du Produkte daraus bastelst. Was sind jetzt Probleme bei Menschen mit den Hunden, die eben so in diesem Segment unterwegs sind? Hast dich da ja vor allem so drauf fokussiert? Was sind so die größten Probleme und was kann ich Ihnen für eine Lösung anbieten für dieses Problem? Und bist da ja auch sehr weit vorne mit den Dingen, die du da anbietest und kommst sicherlich auch zu dem Schluss, dass du sagst, hey, also es ist durchaus möglich. Man muss sich halt einfach mal so ein bisschen drauf einlassen und sich das Ganze anschauen und bei Rückfragen dann eben vielleicht mal einen Kontakt aufnehmen oder dann doch mal das ein oder andere angebotene Seminar dann auch besuchen, dass man nochmal live eben auch gucken kann. Du machst ja auch Übungstage im Revier bei dir.
Arbeitstage, Arbeitsworkshops. Ich glaube, man kann das ganz in einem Satz sagen. Also E-Learning, also elektronisches Lernen, funktioniert im Training sehr gut, sehr gut. Je besser deine Anleitung ist, umso besser funktioniert es. Es funktioniert aber nicht im Bereich von Verhalten. Also wenn du ein Erziehungsproblem hast, du hast einen instabilen Hund, du hast noch ganz andere Probleme, dann wird dir ein E-Learning-Programm nicht helfen. Es kann in Nebenwirkungen funktionieren. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Aber wenn du ein Erziehungsproblem hast und du brauchst individuelle Antworten auf dich als Team Mensch Hund, wirst du sie nicht im E-Learning-Bereich finden. Hast du Max Mustermann und du bist auch halbwegs Max Mustermann, dann kann ich dir über Trainingssysteme im Trainingsbereich fast alles beibringen. Im Erziehungsbereich, und das ist ja auch das, was wir immer trennen, Training, Erziehung, Anlage sind ja meine Bausteine, in denen ich arbeite. Wenn du jetzt das Familienhundetraining nimmst, dann ist Anlage natürlich raus, aber Training und Erziehung, diese Bausteine zu trennen. In Erziehung funktioniert E-Learning nicht, in Training funktioniert es perfekt, wenn die Anleitung gut ist. Also wir reden bei mir im Training von Leinenführigkeit, Abrufbarkeit, apportieren, nimm, was du willst. So, und ich glaube, das ist, du hast ja jetzt gefragt, was sind so die größten, ja, Themen und Reißer. Also ich sehe es ja an unseren Verkaufszahlen. Wenn wir das auswerten, ist das Leinentrainingsprogramm immer noch der absolute Topscorer. Das ist Platz 1. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass mein System einfach speziell ist. Es ist eine 4-Wochen-Anleitung und die Leute, wenn sie sich dran halten, kriegen alle Erfolg. Und das ist nochmal, glaube ich, eine ganz, ganz andere Kiste. Wir beide wissen das. Du bist ja auch, glaube ich, ein bisschen E-Learning-mäßig unterwegs. Wir sind ja beide auf derselben Plattform. Ablify, wie das,
Able 5, früher Elopage.
ich kann es gar nicht aussprechen. Es regt mich heute noch auf, dass einfach so die Plattform ihren Namen, die haben einen Relaunch da gemacht und ihre Marke da neu erfunden. Ich finde das total dämlich, aber gut. Wir sind ja, glaube ich, auf derselben Plattform. Und es ist schon einfach sehr, sehr spannend, was man machen kann. Und ich glaube, die große Aufgabe ist, offline und online zu verheiraten, zu verkoppeln und in diesen Spielplätzen zu arbeiten. Weil warum sollst du zu mir zum Einzeltraining kommen? Ich kann dir lieber sagen, trainiere mit dem E-Learning-Programm auf deinem Leinensystem. Und wenn es dann nicht klappt, komm her. Weil dann greife ich da ganz schnell ein, wo du in deinem Bauplan irgendwo Schwierigkeiten hast, als wenn ich hier dich von klein an die Hand nehme und das für teures Geld mache im persönlichen 1:1. Finde ich unklug. Und das war damals auch die Intention, es überhaupt zu machen. Ich hatte ja die E-Learning-Programme damals noch auf USB und davor sogar noch auf DVD, die wir noch selber gebrannt haben. Das war ja, das fing ja hier ganz urig an. Die hatte ich ja schon lange vor Corona. So, weil wir einfach damals gesagt haben, ich kann hier nicht 100-mal am Tag dasselbe Zeug erzählen. Und darum gab es die erste Idee, ein Grundlagenprogramm zu machen und zu sagen, so, du guckst dir das 5-mal an, bevor du hier hinkommst. Weil das erspart mir diese Dauerschallplatte, die ich hier immer aufgelegt habe. Wir wissen beide, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber die Matrix, die im Hintergrund steht, ist einfach unabdingbar. Und das sind die geltenden Lerngesetze. Und
Genau.
alles andere ist Geschmackssache.
Was man dann hinterher draus machen will, aber ich glaube, das hast du jetzt wirklich nochmal sehr gut veranschaulicht, worin Möglichkeiten bestehen und was Vorteile sein können und wann man sie anwenden könnte. Und ja, durchaus Für alles gibt es so seinen Sinn. Und wenn es dann am Ende des Tages doch nicht klappt und wir eher in individuelle Geschichten gehen müssen, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Aber in diesem Sinne, Präzision und Co. Gibst du auch in diesen Bereichen weiter? Und das ist ja gezielt auch das, was du dir vor allem so mitgenommen hast und worauf du zurückgreifst, nämlich eben zu sagen, hey, es ist eben ja reproduzierbar, was, also wie normalerweise ich mit Hunden in gewissen Sparten was aufbauen kann, weil ich einfach sehe, hey, es klappt einfach immer wieder ähnlich, vielleicht bei dem einen mit ein bisschen weniger oder bei dem anderen ein bisschen mehr Motivation oder was auch immer man braucht oder nochmal einen Gedanken mehr. Aber am Ende des Tages fällt es immer auf ähnliche Dinge zurück, was so das Training anbelangt und demzufolge eben da auch so sich auszuprobieren und auszutüfteln, was funktioniert am besten, was macht Sinn, was führt
Kreativität.
schnell. Genau, was führt auch schnell da entsprechend zu einem Ergebnis und das glaube ich, nochmal so vielleicht als Zusammenfassung, okay, wo liegen da auf jeden Fall Stärken, eben zu sagen, okay, ich bin flexibel und ich muss nicht immer nur auf den einen Weg zurückgreifen. Etwas, was da, glaube ich, bei dir ganz groß mit dabei ist. Und du hast vorhin gesagt, ich soll dich auf jeden Fall nochmal daran erinnern, aber der Punkt Nebenwirkungen, wenn man
Ja.
so von der einen Sparte in die nächste kommt oder was
Lass mich
man
noch
da
einen
so.
Satz sagen zu dem,
Ja.
was du gerade gesagt hast, zur Reproduzierbarkeit, weil ich glaube, das ist ein großer Faktor. Wir beide mit Sicherheit, du und ich kennen Leute, die sind in ihrer Sache sehr, sehr gut, 100%, aber wir kennen auch mindestens einen davon, der es nicht gut erklären kann oder gar nicht erklären kann. Und das ist ja das, und deswegen sage ich ja, Top-Leute müssen nicht nur für sich selber Top-Zeug beherrschen, sondern sie müssen Wege und Ideen herausfinden, wie sie es Menschen vermitteln können, die das nicht eben vielleicht so intuitiv tun, so die eine Anleitung brauchen, die aber für sie verständlich ist. Und das ist das, was mir, glaube ich, mit meinen Programmen gut gelingt, warum sie auch eben so erfolgreich am Markt funktionieren, weil die Leute die Einfachheit manchmal lieben, so und auch Dinge zu sehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht das größte Talent als Hundeführer, aber ich kriege das hin, was der vormacht und ich kann es nachmachen, wenn ich fleißig bin. Da kommen wir wieder zum Fleiß und da kommt die Fleißkarte wieder zurück. Du darfst ja nicht vergessen, du gewinnst nicht Events, Veranstaltungen, wenn du nur mal so das eben aus dem Ärmel schüttelst. Also das ist, ich muss dazu sagen, ich kann vielleicht noch zwei Sätze mal sagen. Es sind lustige Anekdoten, die ich, glaube ich, auch noch nie erzählt habe. Aber als ich damals deutscher Meister wurde, es wurde morgens gelost, es ging ins Fährtengelände und ich war um 5 Uhr schon unterwegs und hatte die ersten Fährten schon getreten, gelegt und abgesucht. Das heißt, ich kam mit einem komplett eingesuchten Hund, der top vorbereitet war, der schon auf der Fährte viel Bestätigung bekommen hat, kam ich auf eine Spur, in dem er eben gar keine Bestätigung bekommt. Und habe nicht einfach morgens irgendwie mir einen Kaffee geholt und habe gesagt, mal gucken, was der heute so macht, sondern ich habe da gar nichts dem Zufall überlassen. Und in den anderen Disziplinen, muss ich einfach dazu sagen, war es genauso. Also wir hatten wirklich einen Nebensatz noch, aber das finde ich ganz spannend. Damit man mal sieht, wie detailliert man sich Gedanken macht und welche Arbeit man da reinsteckt. Die deutsche Meisterschaft war damals 80 Kilometer, glaube ich, von meinem Wohnort entfernt. Ich bin halt jeden Tag nach Hause gefahren, weil ich wollte, dass der Hund zu Hause schläft, in seinem gewohnten Umfeld. Und wir hatten, man kann sich so einen Probeschutzdienst angucken und da haben wir schon gesehen, der Helfer lief bei einer Absetzübung den Hunden weg. Und wenn der den wegläuft, ist Abbruch, dann ist deine ganze Prüfung, du bist durchgefallen, ne? Dann sind auch die anderen Teile, die du vorher hattest, sind alle auf Null. So, und dann habe ich das beobachtet und habe gedacht, das wird ein Riesenproblem werden, wenn der Hund auf diese Art des Arbeitens nicht eingestellt ist. Hab das gefilmt im Handy, bin 180 Kilometer nach Hause gefahren, habe jemanden angerufen, der eine ähnliche Art hatte zu hetzen, habe den geholt, habe gesagt, wir machen das jetzt und wir haben es bestimmt 25 Mal nachgebaut. In, keine Ahnung, 2, 2,5, 3 Stunden. Dann habe ich den Hund wieder eingepackt, nach Hause, am nächsten Tag wieder zum Veranstaltungsort. Nur damit du eine Idee hast, dass man nicht hingeht und sagt, ja, der hat jetzt mal durch Zufall gewonnen,
Gucken
sondern
wir
wie
mal,
viel.
was heute passiert.
Nein, dieses gucken wir mal, was heute passiert, hat noch nie funktioniert. Und ich glaube, dass auch damit, mit dieser Disziplin, du auch Talent schlagen kannst. Es ist ja immer die Sache, kann man Talent schlagen und Disziplin. Das ist ja immer, ich behaupte, dass du, wenn du diszipliniert bist, auch ein Talent schlagen kannst. Definitiv. Wenn beides zusammenkommt, ist natürlich noch besser.
Dann ist es der Glücksfall, aber ansonsten ist es eben einfach harte Arbeit gewesen, bis dahin zu kommen. Und
Immer. Immer.
fertig. Also da entsprechend natürlich, okay, ich bekomme so eine Idee. Ich hatte ja schon gesagt, dass wenn du was machst, dann eben voll und ganz und betont das Ganze noch mal ein wenig. Aber
Ich bin einfach ein Hundefreak. Das kann man nicht anders sagen. Diese Liebe zum Hund. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, als wir auf der Hund und Pferd waren in Dortmund. Zu meiner Überraschung muss ich nochmal sagen, vielleicht der hört der ein oder andere auch dazu. Das ist ja der Normalbereich des normalen Hundebesitzers. Es ist ja kein Jagdprofi da oder es sind keine Leute aus unserer Bubble, sage ich immer so. Aber es haben uns so viele Leute dort erkannt. Das war wirklich ein ganz abgedrehtes Ding. Und ich hatte einfach einen großen Spaß an diesen ganzen unterschiedlichen Hunden. Ihr wisst ja auch, oder viele wissen ja meine Liebe zum Pudel und zu andersartigen Rassen auch. Du kannst mich mit dem Hund einfach grundlegend begeistern. Und dieser kindliche Spaß daran, diese Neugierde, diese Besessenheit, diese positive Besessenheit da drin, die macht einfach unendlich Spaß und die lässt mich einfach immer weitermachen.
sehr gut. Behalte das auf jeden Fall bei. Ich bin dann ganz gespannt, was da noch so alles mit bei rumkommt. Wir haben, also mit dem Event, das solltest du auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren, finde ich gut. Das ist schon mal noch eine Spielerei, die mit dazu kommen könnte. Aber zurück vielleicht
Vielleicht
nochmal
können
zu
wir uns mal
dem.
zusammensetzen. Vielleicht
Ja,
können wir beide
klingt.
uns mal zusammensetzen und dann setze ich Christina Reda mal mit Dennis Panthen zusammen und wir denken über sowas mal laut gemeinsam nach. Weil
Ja,
ich.
als Event hab ich Spaß dran. Das ist durchaus etwas, was ich
Und
gerne tue.
vor allen Dingen finde ich diesen Eventcharakter geil, wenn du halt in einem Stadion bist und die Leute einfach am Bierstand und am Grill stehen können, zugucken können. So, jeder sieht 100% transparent deine Leistung, die nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie stattfindet, sondern jeder kann zugucken. Du hast wie beim Fußball plötzlich 88 Millionen oder 83 Millionen Bundestrainer. Das ist großartig und macht auch große Freude, wenn ich ehrlich bin. Also das sind immer so Dinge, natürlich musst du das handeln können, auch vom Kopf her, weil du ja da reingehst und weißt, die Leute, die jetzt im Stadion sehen, die wollen dich nicht gewinnen sehen, die wollen dich scheitern sehen.
Die
Aber wenn du
wollen was
diesen,
Lustiges, die wollen
ja, die
was
wollen sehen, dass das alles
Spannendes.
schief geht, was du da mitbringst. Und das ist aber ein schöner Gedanke, das hat mir früher mal am meisten Spaß gemacht. Diesen Ehrgeiz, da, ich kannte Leute, die wirklich 3 Tage vorher nicht mehr vom Klo kamen, weil sie damit einfach auch nicht zurechtkamen, in dieser Drucksituation funktionieren zu müssen. Und mir hat das immer mega Spaß gemacht. Ich habe das immer als Herausforderung gesehen. Du bist ja vorm Stadion, hast du die Hunde abgelegt, du hast ja immer zu zweit geführt. Und da konnte man ja auch immer beobachten, wer so mit einem führt und was das so mit den Leuten macht. Und ich habe immer den Hund angeguckt und wir hatten einfach ultra Spaß. Wenn du aufgerufen bist, wir da reingelaufen sind, wir wussten, jetzt wollen wir einfach maximalen Spaß haben. Nicht um zu gewinnen, das habe ich ja vorhin schon erklärt, sondern es ging immer nur darum, für sich selber sehr nah an seiner Idee von Perfektion laufen zu können. Und wenn das jemand dann besser macht, dann hat er meine volle Anerkennung und auch meine extreme Begeisterung. Und das finde ich auch, das ist das, was gute Leute miteinander teilen. Sie freuen sich gegenseitig füreinander, weil der eine dann vielleicht eben den Hackenschlag mehr Glück hatte. Und wer das nicht kann und wer da nicht eine Ehrlichkeit hat, jemandem anders von Herzen gratulieren zu können und sich für den mitzufreuen, ja, der muss mal über seinen Charakter nachdenken, wenn ich ehrlich bin.
Ja,
Das
das
ist doch
kenne
super schön. Wenn du gewinnst, doch großartig. Dann freue ich mich doch für Christina und denke, wow, das war einfach eine überragende Leistung. So, und was ist denn dann daran immer, dass die Leute sich da anmäkeln? Das ist mir völlig fremd. Ich verstehe es überhaupt nicht.
Ah, gut. Das, oh Gott, da könnten wir, glaube ich, noch Stunden drüber philosophieren. Aber zurück zu den Nebenwirkungen.
Ja.
Die durfte ich nicht vergessen, stehen auf meiner Liste.
Ja.
Was meintest du damit, als du gesagt hast, da gibt es auf jeden Fall beim Sprung von dem einen ins andere Nebenwirkungen? So, was ist das für dich?
Also ich habe ja mehrere Generationen Drahter, die wir auch geführt haben, und ich bilde jede Generation anders aus. So, ich mache mit jeder Generation in den Intensivphasen unterschiedliche Sachen, um natürlich auch zu gucken, wie funktioniert mein Küchenrezept. So, und ich merke halt zunehmend über alle Generationen hinweg, dass ich wirklich in gewissen Teilen, das ist eigentlich eine Erkenntnis, die mir so in den letzten 2 Monaten gekommen ist, dass ich in gewissen Teilen einfach zum, ja, ein bisschen Ungehorsam akzeptieren muss. Ich habe ein ultra hohes Level an Gehorsam und damit kann ich sehr, sehr viel hinbekommen. Aber wenn ich bin natürlich kontraproduktiv zu eigenständiger Arbeit. Und wenn ich Kreativität in einem Hund brauche, der selber Lösungen erarbeiten muss, selber Lösungen erdenken muss, reagieren muss auf Situationen, die er vorfindet, dann brauche ich eine gewisse Freiheit im Hund. Und diese Freiheit, und deswegen sage ich ja, Gehorsam hat zum Teil Nebenwirkungen, dass ich jetzt auch in der einen oder anderen Ecke zum Beispiel die Hunde leicht ins Ungehorsam laufen lasse, um mir mehr von dieser Kreativität wieder zurückzuholen. Und das sind Nebenwirkungen, das sind halt Dinge, die du in Prozessen lernst, die du merkst, die immer unterschiedliche Sachen bedingen. Ich sage es jetzt mal als Beispiel, um in meinem Handwerksbereich mal zu bleiben. Wenn du jetzt wahnsinnig schnell, früh, jetzt in der Saison noch Beute machst mit einem Hund, der vielleicht nächstes Jahr zur Jugendsuche gehen soll, und der Hund versteht ganz schnell, im 30-Meter-Radius unter der Flinte wird die Beute gemacht, dann habe ich keine 150, 200 Meter Suchen mehr. So, das heißt, das eine oder das andere hat immer Nebenwirkungen. Wer viel vorstehen hat, hat wenig Suche. Kann ich fast bestätigen, es sind immer so Rhythmen, die auftauchen, die es dann auf dem individuellen Charakter nochmal gilt zu entschlüsseln. Weil da meistens hast du ja immer so ein bisschen wie beim Triathlon. Du kannst alles ein bisschen im Hund. Und das Talent ist eben nicht auf allen Ecken gleich verteilt, sondern es ist so ein bisschen immer wie ein Glas. Und du hast mehrere Gläser stehen und dein Anfangsglas ist vielleicht halb voll. Und dann kann ich auch nur dieses halb voll, das ist das Talent, verteilen auf meine Gläser. Und wenn ich bei dem einen wieder was wegnehme, ja, dann kriege ich bei dem anderen mehr und bei dem anderen wieder weniger. Das ist eine Umverteilung, eine ständige Umverteilung. Aber da kommen ja die wenigsten Leute hin in diese Bereiche. Aber da finde ich, macht Training erst richtig Spaß. Da geht's los, dass es richtig Bock macht.
Eben auch drauf zu schauen. Ja, ich sehe sehr viele Parallelen zu dem, was wir natürlich auch in der, wenn ich jetzt einweise Arbeit, Dummy-Arbeit so schaue, klar, ne, da eben zu sagen, hey, also dem einen kann ich ein bisschen mehr Weg abgönnen und der darf das, weil er eben eher derjenige ist, der ein bisschen unselbstständiger vom Typ her ist und ich niemanden haben möchte, der Fragen stellt, wenn er unterwegs ist, sondern eben nur auf Anweisungen hört, wenn ich was brauche. Also da gibt es schon durchaus große Parallelen dann auch dazu und spannend, dass du das so aus dem Bereich dann entsprechend auch wiedergibst. Jetzt, Zeit rast ja immer, ne? Also wir sind ja hier immer ratzifatzi mit der Zeit durch, aber
Wir haben noch gerade erst angefangen.
ja, gerade erst angefangen. Aber vielleicht kommt ja noch mal was. Also
Ja, wir können noch mal einen
durchaus
zweiten Teil machen.
möglich. Genau, einen zweiten Teil oder so. Oder so. Oder vielleicht, je nachdem, wann ihr es jetzt hört, sehen wir uns ja auf jeden Fall auf der Jagd und Hund, habe ich so gehört.
Auf
Da
jeden Fall. Das können wir ja vielleicht deinen Zuhörern mal hier erklären, dass wir ich ja einen Stand habe auf der Jagd und Hund, also Europas größter Jagdmesse, die ja nächstes Jahr an den Start geht. Ich glaube, Ende Januar geht's los bis in den Februar da rein. Ich bin mit einem Stand da und weil ich mir gedacht habe, mein Gott, du hast gar kein Produkt. Also natürlich die E-Learning-Programme, aber das sind ja jetzt nichts, was wir auf einer Messe verkaufen. Und was machen wir da eigentlich? Also habe ich 28 Quadratmeter Stand und wir hatten noch keine Idee. Und deswegen haben wir eine Bühne gekauft, einen Monitor gekauft, eine Sprechanlage organisiert, auch die ja auch bei uns aus unserem Workshop hier, wie soll man es sagen, Equipment ist. Und wir bringen alles mit, bauen alles auf. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich denn da jeden Tag eigentlich einen Vortrag halten zu irgendwelchen Themen? 13 Uhr ist ja immer die spannende Zeit auf so einer Messe. Und habe mir gedacht, ich lade ganz, ganz viele Gäste ein, die ich dort reden hören möchte. Und eine davon bist du, weil ich dich gefragt habe, gesagt, Christina, hast du nicht Lust? Ich schätze dich sehr. Sag doch mal ein bisschen was. Komm, und du hast zugesagt und ich freue mich sehr. Und das werden wir noch ein bisschen
auch, dass du
pushen.
überhaupt auf die Idee gekommen bist und
Voll.
da entsprechend eingeladen hast. Freue ich mich, bin ich
Voll.
gespannt.
Froni Grote kommt ja auch. Und deswegen, das wird wirklich witzig. Ich freue mich, dass ihr da am Start seid und noch ein paar andere. Basti Schäfer ist dabei, Jürgen Böttcher ist dabei, es ist auch Björn Köhne dabei, der als Nachsuchenführer und Meutejäger ja ein bisschen was zur Meutejagd erzählen wird. Dr. Christiane Bracke ist dabei, die einen Vortrag machen wird zur Ersten Hilfe. Also wir haben hochklassig gute Referenten und Referentinnen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber da sind noch, doch, ich glaube, Christine Vogt kommt auch. Also es kommen Leute, Leute, Leute und deswegen kommt da hin, Halle 8. Es ist kostenlos, es ist umsonst. Wir machen das für euch, für die Sache, weil wir Spaß haben, euch ein bisschen mitzunehmen in eine andere Welt. Und ich hoffe, dass sich das großer Beliebtheit erfreut. Dann hat sich der Messestand definitiv gelohnt.
Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und genau, Ende Januar, jeden Tag, 13 Uhr bei euch am
Yes.
Stand. Halle 8,
Yes, Brandale.
kann man davon merken, das ist ja nun mal wichtig. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich auch noch zu dem, was du vor kurzem so ein bisschen geschnürt hast, glaube ich. Nämlich, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus oder Zusammenkunft aus allen Problemen, die du in deinen Programmen so gelöst hast. Also quasi so mal ein Package geschnürt, wo es all die Dinge, die du online in Form dieser E-Learnings anbietest, wenn ich das so richtig gesehen habe, zusammengeschnürt hast.
Ja.
Oder magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen? Was können die
Ja.
Leute da bei dir erwarten?
In einem Satz können wir es nochmal sagen. Wir haben das Hollywood-Paket an den Start gekriegt aus unseren beiden bestverkauftesten Filmen. Das ist das Leintrainingsprogramm und Rückruf. Also Rückruf mit Abbruch. Wir wissen ja selber, Rückruf ist nett und schön leicht aufzukonditionieren. Aber ohne Abbruchsignal ist der Hund quasi bei der ersten größeren Ablenkung eben nicht mehr im Rückruf. Und deswegen fand ich wichtig, dass ein Abrufprogramm eben eine Kombination hat mit einem Abbruchsignal. So, da reden wir sehr Klartext in dem Programm, was auch alles nötig ist, um wirklich zu unterbrechen, Reize zu stören, umzulenken, im Chaos zu trainieren, zu üben, in der Konfrontation, im Konflikt, nämlich nicht die Dinge zu vermeiden, sondern du musst lernen, im Konflikt nachher zu trainieren. So, dich vorzubereiten, deine Hausaufgaben zu machen und dann im Konflikt, wenn es Chaos ausbricht, wieder die Ordnung herzustellen. Ganz kluges Programm. Wir haben es Hollywood genannt, weil ich gesagt habe, das ist einfach sinnbildlich. In Hollywood ist ja immer Glanz und Glamour und wenn du einen perfekten Rückruf hast und eine super Leinenführigkeit, dann bist du quasi Hollywood
Auf jeden Fall,
im
da läuft
Hundebereich.
nicht richtig viel. Im Hundebereich bist du dann schon der König.
Dann bist du schon der König und die Königin und deswegen checkt's mal aus, guckt euch's an, trainiert mal damit und viel Spaß damit.
Sehr gut, wir verlinken es euch auf jeden Fall hier unter dem Podcast. Und ja, wer zur Jagd und Hund im nächsten Jahr, also jetzt ist es dann im nächsten Jahr in 25, oh Gott, ist es dann
Ja.
schon wieder ein Jahr weiter, in 25 da sein wird, der sollte um 13 Uhr immer in Halle 8 vorbeikommen und bekommt da also nicht nur um 13 Uhr, weil drumherum gibt es natürlich auch noch viel Input und dich zu treffen und überhaupt. Und ihr seid ja den ganzen Tag am Stand, also immer, aber
Um
13
13 Uhr referieren ja immer die Gäste und manchmal auch davor und danach. Ich will ja auch noch immer Vorträge noch ergänzend dazu halten. Entweder klinge ich mich auch danach oder davor ein. Diene euch mal als Warm-Upper und
Uhr.
binde schon mal.
Diskussionsplattform hinterher. Das
Vor
wäre
allen
auch.
Dingen, mein großer Wunsch ist einfach, es ist halt ein normaler Messestand. So, wir haben keine, wir sind in einem normalen Gang. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir den Gang da stilllegen. Und ich hoffe einfach, dass so viele kommen, dass wir wirklich ordentlich dort einen Auflauf haben.
Das wird auf jeden Fall der Fall sein, bin ich mir sicher. Wir werden dafür sorgen. In diesem Sinne, Dennis, ganz herzlichen Dank für deine Zeit noch einmal. Es hat mir
Danke.
großen Spaß gemacht, hier mit dir ein bisschen zu quatschen über all das, was du so gemacht hast, machst, was dir wichtig ist und was du noch so vorhast, in die Hundewelt mit hineinzubringen und wofür du unterwegs bist. Und ich würde sagen, wir verlinken alles, was wichtig ist, auf jeden Fall unter dem
Yes.
Podcast, dass alles gefunden wird, was da entsprechend aktuell zu finden ist. Und wir sehen, lesen, hören, sehen, lesen, hören uns. Ich danke dir und bis bald.
Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich sehr nett, weil wir ja gerade in der Podcast-Pause sind bei uns. Also mit dem Format Halt deinen Köter fest. Mit meinem Kollegen Basti Schäfer ist ja aktuell Podcast-Pause. Und deswegen freue ich mich immer wieder mal so als Gast hier. Ich komme gerne wieder. Also ich komme gerne.
Sehr
Danke für
gerne.
deine Einladung. Du weißt, ich schätze dich sehr. Freue mich, wenn wir uns sehen. Und danke fürs Zuhören. Bis bald.
Bis bald. Danke dir.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.